Da stand neben mir so ein Geiger mit so einer irre schiefen Geige und da kam gerade eine Schulklasse vorbei. Ich dachte, ich kann jemand den Stecker ziehen.
Ich kann es nicht abwarten.
Ich kann auch nicht.
Ich habe so einen Heißhunger auf dieses Gemüse.
Ich war so, oh mein Gott, ich will das. Ich liebe ja Pudding. Ich liebe Panna Cotta. Ich will Panna Pudding essen.
Lecki, lecki, lecki. Schön so eine gebratene Salsiccia, ein Pulposalat, Ensalada Russa. Doppelrahmstufe.
Ein Podcast mit Hanna und Zora.
Hola, sage ich. Hola.
Hola, hola, ¿qué tal, amiga? ¿Quieres beber un café conmigo?
Ich wollte auch was sagen, aber ich kann nichts.
Dann trinken wir jetzt einfach einen Kaffee.
Erstmal einen Kaffee.
Na, du Urlauberin?
Na?
Wie geht es dir?
Oh, ich bin irgendwie noch richtig verschallert, sag ich dir.
Oh nein.
Ja, wir sind gestern wiedergekommen und ich habe in der Nacht davor gar nicht geschlafen, weil der Kleine irgendwie so unruhig war. Und irgendwann hat er dann zwar geschlafen, aber dann habe ich, nachdem ich 3 Stunden geschlafen habe, schon wieder so viel gearbeitet, damit er schläft, dass ich dann nicht mehr schlafen konnte.
Oh
und dann hatte ich dieses Phänomen, ich muss um 6 Uhr aufstehen, wir müssen den Flieger packen, bla bla bla, so.
Der Kopf.
Der Kopf. Dementsprechend war ich gestern so im Sack, als wir angekommen sind. Und jetzt habe ich die letzte Nacht aber total viel geschlafen. Und jetzt sitze ich hier gerade um 9.37 Uhr und bin so, wie heiße ich? Wo bin ich? Was muss ich machen? Krass.
Ihr seid gestern dann wirklich so früh auch los.
Also wir mussten um 7.30 Uhr das Haus verlassen.
Ja,
aber ich bin ja sonst auch schon immer eher so eine entspannte Reiserin und denke mir so, okay, auch der Weg dahin ist schon die Reise und mach's mir immer irgendwie gemütlich und Sandwich-Packungen. Mhm. Und jetzt mit Baby und dann irgendwie mit allem drum und dran und auch noch meiner Mutter mit dabei, habe ich lieber nochmal so auf Nummer sicher, weißt du? Und ich sag mal so, wir waren jetzt eine Woche in Spanien im Urlaub, Anführungsstriche oben.
Oh, also war es jetzt nicht so, wie es dir erhofft hast?
Ich bin so kaputt.
Scheiße.
Ich habe jetzt noch eine ganz andere Funktion. Ich bin jetzt nicht nur Frau von Philipp, sondern ich bin ja jetzt auch noch Mutter und ich war auch noch Kind meiner Mutter.
Du bist Kind deiner Mutter? Oh nein.
Ja, und ich musste dann halt auch noch irgendwie Schwiegersohn und Mutter zusammenbringen und meinen Sohn und Oma zusammenbringen. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit nur damit verbracht, alles so zu organisieren, dass jeder immer glücklich und zufrieden ist. Und ich verstehe
nicht. Also es war jetzt
nicht
die erhoffte Entlastung, die du dir gewünscht hättest.
Ja, doch. Also es war schon so, dass Philipp und ich an manchen Tagen wirklich einfach mal nachmittags dann 2-3 Stunden draußen waren und wir alleine in einem Restaurant saßen. Wir sind alleine durch die Stadt spaziert und konnten dann irgendwie ein paar Tapas essen. Ich habe sogar ein Bier getrunken.
Mhm.
Und das war schon ein richtig krasses Freiheitsgefühl für uns. Und es war richtig, richtig schön. Und wir hatten auch voll die gute Zeit. So ist es jetzt nicht.
Ja.
Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das auch echt anstrengend sein kann, so ein Stadturlaub.
Weil der Mental Load so
der Mental Load
ist, dir gelastet hat.
Und
ne?
Das bleibt einfach bei einem, weil ich habe das Kind bekommen, weißt du? Wir haben zwar als Familie das Kind bekommen, aber ich habe es gemacht. Es ist aus mir rausgekommen.
Ja.
Und irgendwie ist das, glaube ich, der Ursprung des Mental Loads, warum so viel bei der Frau dann liegt irgendwie am Ende des Tages. Und das war voll witzig teilweise auch. Meine Mutter war sogar auch baden und wie gesagt, dass wir dann da tagsüber echt irgendwie rumgedümpelt sind. Und ach, das war schon irgendwie alles witzig, aber es war ja für uns jetzt so ein Testlauf. Was braucht man überhaupt? Wie ist Fliegen mit einem Kleinkind? Worauf muss man bei den Unterkünften achten? Wir hatten auf jeden Fall ein zu kleines Bett. Also, das kann ich schon mal sagen. Und so ein Städteurlaub mit einem Kind, was noch nicht laufen kann, aber gerade in der Pike seiner Krabbel-Experience ist, da kann ich schon mal sagen, wenn das Kind den ganzen Tag in so einem Buggy oder in der Trage hängt, dann ist es abends mal sowas von gar nicht ausgeglichen.
Ja.
Und deswegen würde ich nicht nochmal einen Städteurlaub empfehlen. Also ich würde, wenn mit einem 8 Monate alten Baby irgendwie ein Ferienhaus in Dänemark, weißt du, da hast du irgendwie vielleicht sogar eine Sauna und einen Pool oder so, dann hat Mama es auch viel einfacher, auf ihn aufzupassen. Philipp und ich hätten es viel einfacher gehabt.
Ja klar, weil Zeit die zusammen im Zimmer zu haben. Dann geblieben ist. Ne?
Ja, aber in so einer Airbnb-Wohnung in einer Stadt, wo kein richtiges Tageslicht reinkommt, weißt du, da hast du irgendwie wenig Möglichkeiten. Das ist natürlich überhaupt nichts gesichert oder kindersicher oder so. Und ich glaube, insgesamt wäre es für uns erholsamer gewesen, hätten wir einen anderen Ort gebucht als eine, oder uns ausgesucht als eine laute Stadt. Ich war teilweise so überstimuliert. Dann hat der Kleine gejault. Mama wollte mir irgendwas, meine Mama ist ja so eine Gartenfanatikerin, hat mal wieder irgendeinen Kaktus entdeckt, den sie total toll fand. Dann stand neben mir so ein Geiger mit so einer irre schiefen Geige und da kam gerade eine Schulklasse vorbei. Ich dachte, ey, ich kann jemand den Stecker ziehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Die Nacht war natürlich auch wieder ultra beschissen. Und dann stand ich da und war wirklich so, halt, stopp, nee, Pause, bitte.
Das reicht. Vielleicht hättest du deinen so einen großen Noise-Canceling-Kopfhörer mitnehmen müssen.
Wirklich. Wirklich einfach so riesen on-ear Noise-Canceling-Kopfhörer und dann einfach so silent. Give me a fucking break.
Aber sonst Gott, Wetter, Kulinarik.
Ich war auf jeden Fall froh, wieder zu Hause zu sein. Wetter war schlecht angesagt und sehr überraschend gut. Wir hatten viel, viel Sonne, strahlend blauer Himmel. Das hat mir sehr viel Energy zurückgegeben. Und wir haben auch richtig geil Tapas gegessen. Ich liebe Tapas. Oh, als ich da ankam und schon die ersten Patatas Bravas auf meinem Tisch hatte, da wurde es mir direkt warm ums Herz. Aber ja, auch da essen gehen abends, wenn der Kleine um 18, 19 Uhr ins Bett muss. Wir waren, ich sag mal so, die Letzten vom Mittagessen, die sich dann aber schon Abendessen bestellt haben. In Spanien ist ja alles einfach 3 Stunden verschoben. Ja. Und wir waren einmal in so einem Nachmittagsgap, um 15.30 Uhr oder so, wollten wir in eine Bar gehen, weil wir dachten, okay, geil, jetzt ist das Mittagessen zu Ende. Der Kleine ist bei Mama, es ist unsere Zeit, wir schnabulieren uns jetzt ein paar Tapas weg und gehen wirklich an jedem Restaurant. In Malaga waren nämlich auch noch Festivus de Malaga, irgendwelche Feiertage und es waren ja auch Ferien. Und wir mussten an jedem Restaurant, war eine Schlange, an jedem Restaurant, es war
wirklich
Prime-Lunchzeit, habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt,
oh Mann.
Weil meine Uhr tickt ja deutsch, um 13 Uhr ist Lunch. und dementsprechend standen wir dann da die ganze Zeit an den Restaurants an. Aber wenn wir essen waren, war es richtig, richtig geil. Oh, habe ich das geliebt. Lecky, lecky, lecky. Schön so eine gebratene Salsiccia, ein Pulposalat, Ensalada Russa. Oh, das war toll. Toll, toll, toll.
Das war richtig, richtig gut.
Ein kleiner Einblick in meinen überstimulierten Urlaub. Ey, und dann muss ich dir noch was erzählen. Das hat auch überhaupt nichts mit Essen zu tun, aber das ist mir noch nie passiert. Das war so krass. Wir sind gestern, als wir zurückgeflogen sind, hatten wir irgendwie nicht mehr, es gab keine Dreierreihe mehr frei. Also ist meine Mutter 10 Reihen hinter uns gewesen. Und dann dachten wir, dann können wir ja mal fragen, ob die Person neben uns, die wahrscheinlich alleine fliegen wird, mit uns Lust hätte zu tauschen. Und dann war das ein alter, weißer Herr, mit so einem verkackten Kortjackett, der sich einfach geweigert hat. Und zwar hat er sich nicht einfach nur geweigert im Sinne von, nee, ich brauche irgendwie den Gangplatz, ich krieg sonst Platzangst oder keine Ahnung was, sondern es ist so ausgeartet, dass er irgendwann gesagt hat, und jetzt halten Sie einfach den Mund, ich will nicht mehr mit Ihnen sprechen, ich bleib jetzt hier sitzen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Es war so schlimm. Er hat einfach so wenig mit uns kooperiert. Wir haben ganz höflich gefragt. Er hat dann auch noch mir den Weg versperrt, dass ich Philipp nicht helfen konnte, den Rucksack nach oben zu packen, obwohl er gerade das Kind hatte. Und das Ende vom Lied war, wir haben alle drei auf anderen Plätzen gesessen, weil er sich dann auch nicht auf die andere Seite an die Reihe setzen wollte, an den Gang setzen wollte, weil da war ein Platz frei. Er hätte sich einfach nur auf die andere Gangreihe setzen müssen. Und dann habe ich mich dahin gesetzt, weil ich mit dem Kleinen nicht am Fenster sitzen wollte.
Ja.
Und dann hat Philipp sich auch noch umgesetzt, weil noch ein anderer Gangplatz frei war. Und so saß der Opa dann alleine in seiner Reihe und Mama, Philipp und ich aufs Flugzeug aufgeteilt.
Scheiße, und da waren überall noch Plätze frei. Ja, ich meine, es gibt ja super viele Videos über immer genau diese Situation. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass wenn du dir einen Platz buchst, den du dir explizit aussuchst, dass du da nicht tauschen möchtest. Aber in so einer Situation, wenn überall noch Plätze, und zwar die gleichen Plätze frei sind,
und dann,
I don't get it.
Und dann ist es, finde ich, auch was anderes, wenn da irgendwie ein junges Liebespaar gerne nebeneinander sitzen möchte oder ob das irgendwie eine Mutter ist mit einem kleinen Baby, das natürlich gewickelt werden muss und irgendwie Bedürfnisse hat und auch mal auf dem Gang irgendwie krabbeln will. Weißt du, und ich muss halt aufstehen und wickeln und hast du nicht gesehen, dann finde ich, ist es irgendwie auch noch mal ein bisschen was anderes.
Ja, und ihr habt ja jetzt und auch dann, nicht explizit eure Plätze zuordnen lassen, weil ihr keinen Bock hattet, einen Sitzplatz zu bezahlen.
Ja, und so. Ohne Witz, Philipp hätte dem fast eine reingehauen. Das ist so ausgeartet. Das habe ich echt noch nie erlebt, dass man dann so seine Fassung verliert als älterer Herr.
Anstatt zu sagen, tut mir leid, aber ich habe diesen Platz hier gebucht, ich habe bezahlt, ich würde dir gerne sitzen bleiben am Rand.
Und dann hat er mir einfach, dann stand er da einfach vor mir, also zwischen Philipp und mir. Ich meinte so, können Sie mir dann wenigstens, also können wir dann vielleicht jetzt mal kurz im Gang die Plätze tauschen, damit ich meinem Mann helfen kann, weil der hat das Baby. Und weißt du, er hat dann auch nicht mal, wie auch bei allen anderen, dass man normalerweise dann einfach mit anfasst und sagt, soll ich Ihnen mal eben helfen, den Koffer hier nach oben zu tragen? Mhm. Nichts, gar nichts. Alter.
Ey. Der hat sich total getriggert gefühlt von euch. Die Frage, dass ihr nur die Frage gestellt habt, wahrscheinlich hat er schon erwartet, dass ihr die Frage stellt und sich schon darauf vorbereitet, dass er jetzt Nein dazu sagen wird.
Hat mich einfach nur sauer gemacht. Oh mein Gott. Okay, enough. Wie geht's dir? Was ist passiert?
Wie geht's? Supi. Ich habe das Gefühl, sobald in Berlin halt die Sonne rauskommt und der Frühling ist da, gehen auch so die Events wieder los und man geht raus und man trifft sich. Und ich war auf einem richtig schönen Event von Lovis. Lovis Messerschmidt, die ist ja in Schwerin, also aus Mecklenburg-Vorpommern. Und die ist nach Berlin gefahren, weil sie für Hexklatt, wir kennen das ja beide, wir haben auch, glaube ich, beide die Messer, ne, von Hexklatt. Die Messer von Hexklatt?
Ich habe eins auf jeden Fall.
Ich habe nämlich auch eins. Ich finde die echt ganz gut. Und sie hat so einen kleinen Kochkurs gemacht. Da durften wir alle zusammen kochen. Und Sophia war auch da. Und wirklich so ganz viele Leute, die man kannte. Und das hat mich richtig happy gemacht, weil das immer eine schöne Frauengruppe ist, die man so Food
lieben
und
wir.
Fashion und Life und so CreatorInnen da zusammenkommen, die einfach alle eine gute Laune haben und irgendwie sich mögen. Und es war so richtig
toll.
Wellbeing. Es hat so richtig gut getan. Es hat richtig Spaß gemacht. Haben wir so ein bisschen rumgekocht und dann alle zusammen gegessen. Das hat richtig Spaß gemacht.
Oh, das hört sich gut
an. Ich habe hier, ich weiß nicht, guck mal, kannst du es sehen? Nee, kannst du es nicht sehen. Da hinten ist ja mein Balkon.
Ja.
Ich habe keinen Balkon. Also mein Balkon ist quasi eine Duschstange in meinem Fensterbrett, damit da Pflanzentöpfe stehen können und nicht runterfallen. Mehr habe ich nicht.
Nämlich schon gelesen und ich war so, Balkon? Hast du überhaupt einen Balkon?
Habe ich nicht, aber mich hat so in den Fingern gejuckt, dass ich jetzt ganz viele Frühblüher, Narzissen und so kleine Hyazinthen und noch so andere blaue Blümchen da eingepflanzt habe, damit ich hier so ein bisschen Gartenfeeling reinkriege. Mm. Extra noch Moos oben drauf gemacht, das ist jetzt meine Osterdeko, wie so eine Mutti.
Oh Mann, das ärgert mich. Ich habe wirklich einfach so viel im Kalender, dass ich gar keine Zeit habe, weil wenn ich da natürlich zu Hause bin, will ich irgendwie mit meinem Baby Zeit verbringen, um mich um meine Terrasse zu kümmern, beziehungsweise um auch schon mal meine Starter hier.
Now is the time.
Ja,
du musst jetzt loslegen. Die Tomatensamen müssen in die Erde.
Mach mir nicht so einen Stress, Hanna. Ich weiß, die Tomatensamen müssen in die Erde, Leute.
Ja, aber ich bin auch so, wenn du keine Zeit hast, kaufst halt Jungpflanzen im Mai.
Ja, und das habe ich jetzt auch zu mir gesagt. Ja. Wenn ich jetzt keine Zeit habe, dann kaufe ich einfach Jungpflanzen. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt wirklich die nächsten 10 Tage richtig hasseln und dann fliegt Philipp ja surfen und dann habe ich hoffentlich ein bisschen Ruhe. Und dann wollte ich dem Kleinen, der braucht so einen größeren Sonnenhut, vielleicht nehme ich ihn dann einfach mal mit raus. Kann er da auch ein bisschen mit mir buddeln.
Ja. Das finde ich gut. Vielleicht baut ihr dann einen Sandkasten hin.
Oh ja. Und nicht nochmal Projekte. Ich muss ja meinen Flur noch machen. Ich bin froh, dass Philipp den Podcast nicht hört. Aber ich habe ja Projekte. Wenn er wiederkommt, dann,
wenn er weg ist,
dann gibt es hier immer was Neues. Und ich will ja den Flur.
Obwohl, und Sandkasten ist, glaube ich, auf dem Balkon auch eigentlich keine gute Idee, weil der Sand bleibt nicht im Sandkasten, wenn das Kind da drin spielt.
Da hast du natürlich recht. Ja, das ist, glaube ich,
dumm.
Ja, da gucke ich nochmal. Da hast du vielleicht recht.
Hey, aber komm, let's go into the service.
Ja.
Service bitte.
Denn ich habe ein Thema, was ja passend zu deinem Spanienurlaub ist und auch passend zu der letzten Folge, weil die letzte Folge war ja die Folge mit Maya, also Fit Green Mind, mit Maya Leinbach. Und sie hat da ja schon so ein bisschen angeteased, dass sie eine ARD-Doku rausgebracht hat. Und die ist ja jetzt dann schon länger online und ich war auf der Premiere und habe mir diese ganze Folge natürlich vor Ort angeguckt. Geil. Hier in Berlin und es hat mich richtig gefreut, weil es ist wirklich eine schöne, schöne Folge geworden und dieser Doku heißt Better Than Beef und Maya macht ja alles vegan. Und sie war auf Mallorca, hat sich mit René Adler, sagt dir das was? Mm-mm. Mir jetzt auch vorher nichts gesagt, aber er ist so ein krasser deutsche Nationalmannschaftstorhüter gewesen.
Aha, vor Manuel Neuer. I didn't know.
Ja, und mit dem hat sie sich auf Mallorca getroffen. Er ist Fleischesser und Fischesser und mag sehr gerne spanische Tapas. Und die waren quasi in einem spanischen Tapasladen. Die haben da Sachen bestellt und dann hat Maya gesagt, die Sachen veganisiere ich jetzt und gucke mal, ob sie better than beef sein können und ob sie auch gut schmecken. Und hat dann quasi sich drei Sachen rausgepickt, ist über die Insel gefahren und hat die quasi in vegan gemacht.
Werbung.
Zora. Ich habe ja schon öfters gesagt, wenn man einmal anfängt zu fermentieren oder Sachen selbst anzusetzen, will man eigentlich nicht mehr zurück. Mhm. Und genau dafür hat Lieblingsglas jetzt ein richtig gutes Upgrade rausgebracht. Lieblingsglas steht nämlich für langlebige, hochwertige, multifunktionale Gläser, zum Beispiel für Meal Prep, Fermentieren, Einlegen und Aufbewahren.
Also wir haben ja schon von anderen Aufsätzen erzählt, die es für die Gläser gibt. Also so ein Zitrusaufsatz oder so ein Silikondeckel, den man speziell fürs Fermentieren nehmen kann. Oder auch so ein Ausgießer für Essig und Öl. Aber jetzt gibt es noch was Neues und zwar ist es ein Kefirdeckel aus Edelstahl. Und das ist so richtig smart. Also Deckel, Sieb und Ausgießer ist nämlich in einem. Also ihr habt kein extra Zubehör, was ihr noch braucht. Ihr könnt den Kefir ansetzen, abseihen und direkt ausgießen. Es gibt nämlich so eine optimale Luftzirkulation und der Gasaustausch kann da drin so richtig gut stattfinden, ohne dass sich Druck aufbaut. Also das ist perfekt für die Kefirherstellung.
Ja, und beim Abgießen werden die Kefirkristalle, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, liebes Cream Team, aber das sieht wirklich aus wie so kleine, durchsichtige Kristalle. Ich liebe das, das sieht immer so geil aus. Mhm. Und die werden direkt durch das integrierte Sieb im Deckel abgeseiht. Und das ist wirklich richtig praktisch. Und wenn der Kefir fertig ist, kannst du ihn einfach mit dem Deckel und Schutzdeckel im Kühlschrank aufbewahren und später direkt ausgießen. Natürlich ist der Deckel auch Spülmaschinen geeignet und langlebig. Also genau das, was man von Lieblingsglas so kennt.
Hast du es schon mal gesehen bei Instagram, wenn manche Leute das in Flaschen selber gemacht haben und die dann so hochschießen?
Ja. Man muss da schon, weil es entwickelt richtig viel Kohlensäure.
Das hat richtig Druck. Also das ist wirklich richtig geil, dass ihr das jetzt quasi alles so in einem habt und halt die Luft da drin zirkulieren kann, ohne dass ihr die Gefahr habt, dass euch danach irgendein Korken oder so ins Auge schießt. Weil das ist so ein Druck da drauf. So, und wenn ihr direkt loslegen wollt, gibt es auch so ein Kefir-Starter-Set und da habt ihr dann alles drin. Also zweimal diese Oleni Mason Jars, zwei Kefir-Deckel, die getrockneten Bio-Kefir-Kristalle und eine Step-by-Step-Anleitung. Da könnt ihr dann auf jeden Fall nacheinander mit Ruhe und Gelassenheit das erste Mal euch so ein Kefir machen. Weil ich finde immer gerade was so einlegen, fermentieren und irgendwas, wo dann so eine Kohlensäure entsteht, da ist immer auch so ein bisschen Nervosität mit dabei, weil man nicht weiß, okay, mache ich das jetzt richtig und sind das die richtigen Bakterien? Oder kann das jetzt auch nach hinten losgehen? Weil dann kann das auch ganz schnell im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Da braucht ihr hier keine Angst haben. Ihr habt eine Step-by-Step-Anleitung dabei.
Ja, ich glaube auch, das Kefir wird der neue Sauerteig.
Ja, auf jeden Fall.
Es gab einen Kombucha-Trend, jetzt gibt es einen Kefir-Trend.
Ja.
Und das Ganze gibt es als Wasser- oder Milchkefir-Variante. Und dank der bebilderten Anleitung, lieben wir, ist es auch für AnfängerInnen super geeignet. Die Kefirkulturen sind 100% Biokristalle und bis zu einem Jahr haltbar getrocknet und wiederverwendbar. Ihr könnt also immer wieder neuen Kefir herstellen.
Also wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, dann macht Lieblingsglas euch den Einstieg wirklich richtig einfach. Und mit dem Code RAHM12, alles groß geschrieben und dann 1-2, spart ihr 12% auf das gesamte Sortiment. Und gültig ist der Code bis zum 14.04. Und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ja, also mehr Ordnung und Genuss für eure Küche mit Lieblingsglas.
Werbung Ende. Geile Idee.
Ja, und also, ich finde coole Formatidee. Dass diese... Ja, und es ist ein schönes Format und es ist auch nicht, ich liebe das ja, wenn es nicht so in your face ist, so, du musst dich jetzt vegan ernähren und alles ist scheiße und
sondern wenn man einfach so ein
schlechte
bisschen
Person, sondern es kann auch einfach lecker sein. Es geht nicht darum, dass das vegan ist und kein Fleisch ist und deshalb besser ist, sondern es ist halt leckeres kein Fleisch, Essen. Aber es schmeckt trotzdem total lecker. Und das fand ich total schön rübergebracht, weil du kannst halt die Leute nicht mit so einer...
Mit so einem Hauknüppel einen drauf
mit hauen. So einem Hauknüppel, ja, mit so einer... Das geht nicht. Das funktioniert doch einfach nicht. Und das fand ich irgendwie super schön gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Also, ich habe eine große Empfehlung. Guckt euch das mal an.
Ich finde, das macht sie aber sowieso irgendwie ganz gut, dass sie das nicht mit so einem Hauknüppel macht, sondern dass sie immer irgendwie einfach nur mit guter Laune zeigt, so, hey, das ist jetzt irgendwie ein Rezept und so geht's. Und es ist dann halt vegan, so, weißt du? Aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das, was wir im Restaurant auch immer versuchen. Weil ich habe ja, immer voll so einen Interessenkonflikt, ne? Ich bin ja ganz viel in den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe als jetzt zum Beispiel bei Instagram oder TikTok. Es sind viele ältere Leute, die bei uns essen gehen und die haben natürlich dann immer so ein bisschen schon immer noch die Fleischeslust, die sie mitbringen, sage ich jetzt mal. Und ich finde aber, wenn du denen dann so ein Ambiente schaffst und die Gerichte auch so betitelst, dass sie dann einfach nur lecker klingen, dass man gar nicht so richtig merkt, ach, das ist jetzt hier vegetarisch, hier gibt es jetzt gar kein Fleisch, dass man das dann einfach so verkauft, so, ey, hier könnt ihr lecker essen, ihr habt hier einen schönen Abend, aber es ist halt so, und noch nicht mal, aber es gibt ja kein Fleisch, sondern Punkt. Ihr habt einfach jetzt einen schönen, leckeren Abend, so. Aber es ist immer ein bisschen...
Und wir schreiben nicht veganes Restaurant oder vegetarisches Restaurant oben drauf, sondern es wird halt einfach nicht thematisiert, muss man ja auch nicht.
Ja, voll.
So.
Aber ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe das ja schon mal erzählt. Wir haben auch teilweise Gäste, die dann wieder aufstehen und gehen, weil sie sehen, dass es kein Fleisch gibt.
Ja, und das ist so absurd. Ich fand es gestern, das war in der saarländischen Landesvertretung hier in Berlin, in der Ministeriumsstraße. Na, weiß ich auch nicht. Da auf jeden Fall da, wo die ganzen Bundesländer ihre Häuschen haben.
Botschaften?
Das sind ja keine Botschaften.
Ach, Bundesländer, ja.
Die ganzen Bundesländer. Und der, ich weiß nicht, wer das war, der da Chef von diesem saarländischen Vertretung.
Wow,
von
Gott, Mann, ist das egal.
Aber unangenehm. Auf jeden Fall war es ein Mann, der auch gesagt hat, so, für mich ist eigentlich, wenn kein Fleisch ist, ist alles, was drumherum ist, oder alles, was kein Fleisch ist, ist für mich Beilage, hat er so gesagt und fand es witzig. Und ich fand das gar nicht witzig. Ich dachte so, das ist hier ein ganz falscher Ort, so eine Joke zu machen. Du hast ihm richtig angemerkt, dass der das überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ja.
Er hat zwar immer betont, dass er das sich gerne mal darauf einlässt und das dann auch probiert, aber du hast es richtig gemerkt, dass wenn er sonst hier Dinner veranstaltet, das ist da saarländische, ich weiß nicht, wie.
Sauerbraten. Sieht
überhaupt nicht aus, wie peinlich bin ich denn eigentlich? Oh mein Gott, ey. Dass es auf jeden Fall sehr viel Fleischsachen gibt und ich war so, nee, das alleine cringet mich jetzt gerade richtig ab. Ey.
Aber das ist einfach, glaube ich, dass er erfüllt ja jedes Klischee. Ich weiß ganz genau, wie er aussieht und wie alt er war. Ja, genau. Und wie eng sein Hemd war oder wie groß. Und ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass sich da so wenig, also dass von dieser Generation, sage ich jetzt mal, so wenig übergeschwappt ist, weil das ist ja auch so wie mit dem Gendern und so. Das sind ja immer die gleichen Themen, die wir haben. Das provoziert und das ja so teilweise. Gängig. Ja.
So gaggig nochmal irgendwie reingebracht.
Ja.
Und so irgendwie, Digga, das ist irgendwie jetzt hier der falsche Ort dafür. Und alle waren nur so.
Oh Gott, unangenehm. Ja, schade.
Ja, ich hoffe, er hat sich dann nach, weil es gab dann quasi die Sachen, die in der Serie oder in der Folge gekocht worden, die gab es dann zum Probieren. Es gab zum Beispiel, hat sie versucht, Calamari nachzumachen. Calamari, so gebratene Calamari mit Knoblauch, ist ja ein spanisches Tapa. Dann gab es Fleischbällchen und Tomatensauce.
Albondigas.
Albondigas, ganz genau. Und dann hat sie noch gemacht Tortilla, halt ohne Ei. Und die drei Sachen konnte man da probieren. Es war auch mega leckig. Sie hat Calamari gemacht aus Zucchini.
Aha.
Eingelegt in so einen Essig-Salz-Sud für eine halbe, dreiviertel Stunde und dann in einer Grillpfanne gebraten. Und dadurch werden die so sauer.
Und hat sie dann quasi die Zucchini in Scheiben geschnitten, ausgestochen und nur das...
Nee, einfach so einen großen...
Ah, okay.
Wie so einen großen Kalmar, den du so schneidest, damit du diese Gummiart hinkriegst. Kriegst du halt durch das Einlegen mit Salz, weil das dann zieht ja das Wasser nicht so ein Gummimäßig. Und dann hat sie da noch Meeresfenchel drauf gemacht, dass es so ein bisschen algig wird und ein bisschen mehrig. War ganz lecker. Die Fleischbällchen hat sie aus Tofu gemacht, weil sie auch sagt, es ist halt auch einfach, zu sagen, ich nehme jetzt hier veganes Hackfleisch.
Ja.
Kriegst du aber immer noch in Deutschland nicht überall.
Ja.
Also Tofu kriegst du schon, glaube ich, überall. Das hat sie mit Tofu gemacht. Und Tortilla hat sie mit einem Mix aus Maismehl und Kartoffelstärke und Seidentofu gemacht.
Ah ja, geil.
Und es war irgendwie süß, weil René Adler, glaube ich, der war schon sehr skeptisch und hat das probiert und war so, es ist 1:1 wie mit Eiern.
Ja, und ich finde...
Das macht keinen Unterschied.
Ja, und das, da muss ich immer sagen, da bin ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde ja, was wir gerade schon gesagt haben, manchmal sind es einfach leckere Gerichte, wo einfach kein Fleisch drin ist. Und ich finde, wenn man dann sowas nachbaut, dann kann man schon auch sagen, das ist jetzt irgendwie eine Zucchini, irgendwie Calamari-Style.
Ja.
Weil man kriegt es natürlich irgendwie nicht immer 1:1 so hin. Weißt du, was ich meine? Und dann finde ich es auch, auch manchmal fein, wenn man dann einfach sagt, ja, das ist eine mega leckere Tortilla. Auf jeden Fall richtig geil, dass du das ohne Ei so hinbekommen hast.
Ja.
Aber ich finde es immer schwierig, wenn man dann sagt, weißt du, weil es kann ja gar nicht so sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, die haben halt Namak oben noch oben drüber gemacht. Das hat schon ein bisschen den Eigeschmack gehabt. Ja.
Oder weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch manchmal cool, wenn man einfach sagt, das ist wirklich was genauso. I don't know.
Ja.
Das bin ich ein bisschen hinterher gerissen.
Ja, ich fand es auf jeden Fall super spannend. Ihr könnt euch das gerne mal angucken.
Ich muss mir es auch noch mal angucken. Ich habe es auch noch nicht gesehen.
Link packen wir in die Shownotes rein, ne?
Packen wir rein, ne? So, und jetzt hast
Und wir haben, wir haben nämlich auch noch eine Nachricht zu unserer letzten Folge, vorletzten Folge bekommen, wo wir uns viel wieder über Bärlauch unterhalten haben. Ich habe auch noch mal festgestellt, ich habe ja immer über einen seltsamen Lauch geredet und in Berlin heißt er wirklich auch Berliner Lauch.
Ach, wirklich?
Ja, das ist irgendwie lustig. Und es gibt eine Website, die heißt mundraub.org und da gibt es ganz viele Orte, wo du Bärlauch sammeln kannst.
Da muss ich mal reingucken. Da muss ich wohl mal reingucken.
Ich glaube, das ist auch deutschlandweit.
Ob ich hier mal bei mir um das Eck irgendwo Bärlauch finde. Aber ich denke mir dann ja immer, wenn es eine Website dazu gibt, meinst du nicht, dass es dann immer schon abgegrast ist? Aber andererseits, wir kannten sie ja auch nicht, ne?
Ja, und das, ich finde ja, da gibt es so viel. Also Bärlauch gibt es ja wirklich en masse. Wenn es dann wächst, dann wächst es ja auch richtig.
Ah, lecky. Ich musste mich da auch noch Rezepte schreiben. Eins auch mit Bärlauch, da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was mir da so zum einfällt.
Ja, apropos lecky. Jetzt geht ja wieder die Magnolien-Saison los. Und ich weiß nicht, ob du mal in deinem Leben schon mal eine Magnolienblüte gegessen hast.
Nein, und ich fand's witzig, weil du hast mich gerade gefragt, ob wir Magnolien-Dreierlei machen wollen. Und ich war so, nee.
Ja, ich habe jetzt auch noch nicht so viel
experimentiert.
Aber man kann sie essen. Und es gab jetzt letztes Jahr auf jeden Fall einen großen Trend auf meinen sozialen Medien, wo ich das gesehen habe. Und ich habe es zuerst gesehen bei Anna, also russisch Raclette. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auch die macht ganz tollen Food-Content. Und die macht das jetzt schon jetzt mehrere Jahre, dass sie immer zur Magnolienzeit da richtig geile Rezepte mitmacht. Pizza mit rohen Magnolienblüten obendrauf. Gepickelte Magnolienblüten. Magnolienblüten-Sirup. Magnolienblüten-Panna-Cotta.
Geil.
Und Magnolienblüten, die sind recht komplex im Geschmack, sage ich mal so. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, was das dann so wirklich ist. Also die schmecken natürlich ein bisschen blumig. Also wahrscheinlich, wie man sich vorstellen kann, wenn man Rosenblüten kann man ja auch zum Kochen benutzen. Ne? Mhm. Kamille, was echt. Aber es geht eher so in die zitronig-ingwerartige Richtung, was ich super spannend finde, weil die so ein bisschen scharf und bitter sind, aber halt auch sie so eine Ingwer-Schärfe haben. Und das erinnert wirklich auch so ein bisschen an Jasminblüten mit Kardamom. Also ich finde, es hört sich einfach nur richtig geil an und ich will es unbedingt mal ausprobieren.
Ja, ich bin vor allem jetzt so ein bisschen wehmütig. Mein Vater hatte vor seiner Praxis so einen riesengroßen Magnolienbaum und da war immer alles voll mit Blüten. Aber zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass es ein Ding ist und jetzt kann ich sie nicht mehr ernten. Weil die Praxis nicht mehr da ist. Aber ich habe es noch nie gegessen. Aber du hast mir jetzt Lust gemacht. Lust auf Magnolien. Ja,
in Hamburg ist bestimmt viele Magnolienbäume. Kannst du mal eine abzwicken?
Da werde ich aber mal drauf achten. Und ich weiß auch, Janina, meine Videografin, die hat auch schon mal was mit Magnolien letztes Jahr gemacht, ganz viel. Vielleicht bringt sie mir mal was mit. Lass sie mich mal ein bisschen inspirieren.
Ja, ich glaube, gerade so im Salat, ich meine, wie geil sieht das auch aus, diese pinken, rosanen Blüten.
Schön. Oh. Ich denke auch irgendwie an so einen Milchreis, weiß ich auch nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte richtig geil passen. So vielleicht im Ofen gebacken, so ein türkischer Milchreis, weißt du, mit so einer Kruste obendrauf irgendwie. Vielleicht, weil ich das auch so mit diesem Rosenwasser verbinde.
Ja, und Jasmin, Ingwer in die Richtung.
Ja, ja.
Ja, ich muss es auf jeden Fall ausprobieren. Ich will auch, wenn ich dann irgendwann mal vielleicht ein Haus habe, da wird auch eine Magnolie gepflanzt.
Mm. Oh, Haus, apropos, gibt's was Neues?
Ach, hör mir auf, du.
Nein.
Also ich war jetzt mit einer Architektin da.
Mhm.
Und habe mal so einen kleinen Plan erstellt. Und eigentlich sieht alles gut aus und es passt auch alles. Und wir warten jetzt einfach auf die nächsten Steps, was da mal so rumkommt mit Sanierungsfahrplan und sowas alles.
Jesus!
Aber ja, es ist noch nicht unseres, sage ich mal so.
Okay, aber wir sind auf dem Weg dahin?
Wir sind auf dem Weg dahin, es zieht sich.
Oh, na gut.
Das dauert immer alles, ne?
Ich sag's dir. So, wir haben eine Nachricht von euch bekommen, die lese ich gerne mal vor. Es gibt nämlich wieder einmal ein Problem zu lösen und ich liebe das. Das ist meine Lieblingsrubrik. Probleme am Herd. Hallo liebe Hanna und Zora, wir essen zu Hause ultra gerne Rosenkohl. In Klammern, ja, wir gehören zu denen. Leider sind meine Rezeptideen beschränkt auf Rosenkohl, Käsehack, Auflauf und Rosenkohl asiatisch angebraten. Was sind eure Lieblingszubereitungsarten? Das ist nicht das Problem, um das es geht, liebe Luisa, aber wir haben in den letzten Folgen, wir wissen leider gerade nicht mehr genau wann, erst kürzlich ein Dreierlei zum Thema Rosenkohl gemacht. Schaut da gerne nochmal nach.
Ja.
So.
In den Winterfolgen muss es zu finden sein.
Bezüglich Probleme am Herd würde ich mich über einen Tipp freuen, wie man innenflüssige Eier schält. Überhaupt klebt bei mir ganz oft die Haut am Ei und nicht an der Schale und selbst bei wachsweichen Eiern. Was mache ich falsch oder liegt es an den Eiern? Viele Grüße und vielen Dank für euren tollen Podcast. Liebe Grüße, Luisa. Also Luisa, vielen Dank erstmal für deine Nachricht. Und dieses Problem ist mir bekannt.
Mhm, mir aber auch.
Und es macht mich einfach nur aggressiv. Und ich weiß noch, ich liebe ja Senfeier. Und dementsprechend verkaufe ich das auch manchmal an Caterings, wenn es so easy Firmenlunch oder so Anfragen gibt, ne? Und dann hatten wir ein Lunch-Catering mit Senfeiern für 80 Personen. Heißt, wir haben rund 200 Eier schälen müssen. Guess what? Es waren ganz frische Bio-Eier und die Schale hing ganz doll am Ei.
Ja.
Und ich war nicht da und ich habe so viele Hassnachrichten von meiner Küche bekommen. Nie wieder Senfeier, nächstes Mal kannst du die Scheiße selber pellen.
Ja, also es liegt wirklich, wirklich an der Frischheit der Eier.
Ja.
Das stimmt. Und natürlich geht es nicht darum, dass man schlechte Eier nehmen muss und die sich besser pellen lassen. Aber man kann einfach so eine Schachtel mal eine Woche stehen lassen. Eier müssen ja auch nicht gekühlt gelagert werden.
Ja.
Und dann lässt sich das einfacher pellen. Und ich habe auch noch einen Trick. Hast du einen Trick?
Ich habe auch noch einen Trick, vor allem wenn sie so wachsweich sind. Ich hau die Schale immer überall an. Und dann nehme ich das Ei so ein bisschen zwischen die Hände oder auf der Arbeitsfläche und dann kann man das so ganz vorsichtig hin und her rollen, dass die Schale so richtig überall ganz feinbrüchig ist. Und dann löst sich nämlich auch durch dieses Schrubbeln, sage ich jetzt mal, wie beim Knoblauch schon fast, auch die Schale vom Ei.
Ja, und ich habe dazu auch noch einen Tipp. Das kann man machen. Und dann aber nochmal in kaltes Wasser legen.
Richtig, unter Wasser.
Dass das Wasser sich quasi in diese Bruchstellen reinsaugt und dann sich um das Ei legt und dann mit auch diese Haut ablöst. Und das hilft dann auch sehr. Das heißt, die Eier anschlagen und dann in kaltes Wasser legen, ein bisschen liegen lassen.
Und was man auch machen kann, ist, wenn es dann trotzdem noch ein bisschen hakelt, man bricht sich eine Stelle so ganz vorsichtig auf und dann nimmt man sich einen Esslöffel, der jetzt nicht unbedingt besonders dick ist. Und dann kann man einfach den Esslöffel dazwischen schieben und das Ei quasi aushöhlen. Dann
das habe ich auch noch nie gehört.
Doch, das haben wir nämlich dann mit diesen 80 Eiern gemacht oder mit diesen 200 Eiern, sage ich jetzt mal. Und es geht tatsächlich ziemlich gut. Irgendwann hat man den Dreh raus, man muss es ein paar Mal üben. Aber man kann dann einfach den Esslöffel da reinschieben und dann fluppt man das Ei da schon quasi so raus. Das ist natürlich absolute Fummelei und am geilsten wäre es, wenn man das Ei einfach so pellen könnte. Aber wenn es dann trotzdem mal so ist, dann fein brechen, ein bisschen wackeln, kaltes Wasser und ganz zur Not noch einen Löffel dazu nehmen.
Werbung!
Wir haben jetzt echt schon richtig oft in den letzten Folgen und so generell über
Noëlly Pratt
gesprochen. Und ich frage mich wirklich, ob das jemand aus dem Cream Team schon mal ausprobiert hat. Und wenn ja, in welcher Art und Weise? Habt ihr es einfach pur getrunken oder zum Kochen genommen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt uns da gerne mal.
Ja, weil ich fände es auch richtig weird, wenn ihr das noch nicht gemacht hättet, weil ich habe es erstens schon sehr oft als den Sommerdrink angepriesen.
Mhm.
Also auf Eis oder mit Tonic. Vermouth Tonic, bestes Getränk ever. Also ihr müsst das ja mal alle ausprobiert haben.
Davon gehe ich inzwischen auch aus. Also Noeli Pratt ist der Werbepartner für die heutige Folge. Wir freuen uns sehr. Es ist ein Original Dry, ein französischer Wermut. Und seit über 200 Jahren wird er nach dem ursprünglichen Herstellungsverfahren von Joseph Noeli produziert. Also direkt am Meer im südfranzösischen Marcellin. Du warst ja schon mal da, ne?
Ja, es ist so schön. Oh mein Gott. Oh. Also das ist auch ein richtig toller Urlaubsort, kann ich sehr empfehlen. Also der Wermut wird aus feinen Weißwein hergestellt und mit 18 Kräutern und Gewürzen aus der ganzen Welt veredelt. Darunter Kamille, Koriander, Bitterorange und Holunderblüte. Und wenn man das so hört, dann denkt man ja auch schon, das ist fein und blumig und ganz elegant.
Mhm. Und durch diesen besonderen Reifungsprozess im Freien bekommt er halt eben auch diese Note, die du gerade schon so schön beschrieben hast. Also so richtig schöne, zarte Zitrusnoten, die mir immer besonders gut gefallen. Und dann kommt immer noch so ein Hauch Trockenfrüchte durch und halt eben ganz viele Kräuter.
Ja, und genau deshalb funktioniert er auch so gut in der Küche. Also ein kleiner Schuss zum Ablöschen einer Soße oder für eine Reduktion. Und das Gericht bekommt sofort so eine richtig schöne Tiefe. Mhm. Und ich habe ja letztens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in meiner Story, eine ganz leckere Erbsensuppe gemacht. Und dieses Rezept, das kenne ich schon ganz, ganz lange, weil das war angelehnt an ein Rezept, das habe ich aus meinem ersten so fancy Kochbuch gekocht.
Mhm. Und zwar
von Dieter Müller. Ne?
Geil.
The one and only. Und der hat so einen ultra geilen Erbsen, so einen Amuse-Bouche-Erbsen-Shot gemacht. Da kommt eigentlich noch irgendwie gebratenes Kalbsbiss oben drauf. Aber der macht wirklich seine Erbsensuppe auch mit Noeli Pratt. Das heißt, es ist einfach ein Getränk, also ein Wermut, der schon so lange in der gehobenen Küche oder allgemeinen Küche benutzt wird. Und der passt perfekt zu diesen Erbsen, diesen feinen, frühlingshaften Erbsennoten mit Minze. Oh, fantastisch.
Und ich finde, Suppen passen richtig gut, aber auch Soßen. Und wir haben es letztes Mal auch schon angerissen. Also so eine Beurre Blanc, ja, mit einem Noeli Pratt im Ansatz. Kriegt so eine tolle Note. Das schmeckt wirklich einfach richtig, richtig lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Es ist eine dieser Zutaten, die man einmal entdeckt und dann eigentlich immer nur benutzen möchte.
Ja, Noeli Pratt bekommt ihr online und im Handel. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Und es gilt natürlich verantwortungsvoller Genuss ab 18 Jahren. Werbung Ende.
Ja. Ja, und ich glaube dann auch so, denk mal, wenn du weißt, du machst 80 Senfeier, dann kaufst du die Eier schon ein paar Tage früher und lässt sie einfach stehen.
Ja.
Vielleicht hilft das dann wirklich.
Und wir haben tatsächlich auch immer einfach eine Packung Eier in der Vorratskammer und manchmal muss ich da sogar aufs MHD gucken, weil ich dann nicht weiß, wie lange die da schon stehen, aber dann hat man tatsächlich gar nicht so das Problem, wenn man die einfach ein paar Tage lagern lässt.
Ja. Ja. Das ist doch schön. Also ihr könnt uns immer gerne eure Probleme am Herd schicken.
Ja.
Schickt uns das doch an hallo@doppel-rahmenstufe.de oder schreibt es in die Spotify-Kommentare. Da freuen wir uns immer dolle drüber.
Yes!
Oh, und jetzt geht's zum Dreierlei.
Ja!
Unser kulinarisches Dreierlei.
Toll.
Und es wird frühlingshaft. Ich kann es nicht abwarten.
Ich auch nicht.
Ich kann es nicht abwarten. Ich habe so einen Heißhunger auf dieses Gemüse.
Ja.
Es ist ja ein Gemüse.
Es ist ein Gemüse. Und weißt du, was ich gerade sehe?
Nee.
Ich habe nur zwei aufgeschrieben. Warte noch mal ganz kurz.
Also, es dreht sich heute um den Rhabarber.
Ja.
Und wir haben jetzt wirklich auch die letzten Jahre immer so oft, wenn es losging, darüber geredet, wie man den anbaut, was man machen kann. Den Forstrhabarber, wenn du dir die ersten Sprossen aus dem Boden kommen und du noch einen Eimer drauf stellst, damit der schöner und pinker und gerader wächst.
Mm.
Das können wir beide gerade alles nicht machen, weil wir beide keinen Rhabarber haben. Aber wir träumen davon und haben Bock, den zu essen.
Oh Gott, ja, ich mag das so gerne, dieses saure, da läuft mir jetzt schon wieder das Wasser im Mund.
Ja.
Oh, es ist so toll.
Es ist auch einfach die absolute Kindheitserinnerung.
Ja.
Die Stangen aus dem Garten in Zucker gedippt und dann darauf rumgedutscht.
Ich wollte gerade sagen, in Schweden haben die Kinder das, da hatten wir nämlich so einen Garten, wo wir immer hingefahren sind und die Kinder haben immer diese Rhabarberstangen genommen und Zucker getrunken und ich kannte das bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil in meiner Öko-Familie gab es ja keinen weißen Zucker. Und da habe ich dann auch das erste Mal Rhabarber mit Zucker gegessen. Das ist ja einfach nur lecker. Ja, dann startet doch mal rein. Was ist deine Nummer? Dry.
Ich starte rein und das ist jetzt wirklich ein Dreierlei an Sachen, die muss ich als allererstes essen, weil ich so einen Heißhunger da drauf habe.
Mm.
Und die Nummer 3 ist ein ganz leckerer, klassischer Rhabarber-Käse-Streuselkuchen.
Oh, mm. Ja, toll.
Ich finde, das ist die perfekte Mischung zwischen diesen süß karamellisierten Streuseln obendrauf, dann diese leicht säuerlich-süße Quark-Käse-Creme und dann dieser... Oh, richtig schön saure Rhabarber. Und das darf bloß nicht zu süß sein. Ich finde, so ein Kuchen, der kann, das einzig Süße sind, also richtig Süße sind die Streusel ja. Und der Rest ist eher mild und
die so
sauer.
Richtig schön oh. Zuckrig Karamell daherkommen, karamellig, ja. Weißt du, so ja. Crunchy. Ja. Ja, ja, das fühle ich. Meins ist ein bisschen herzhafter. Es ist nämlich der gepickelte Rhabarber.
Mhm.
Weil man kann da ja selber so ein bisschen auch den Süßegrad bestimmen, wenn man pickelt. Und wenn du da so ein ganz bisschen mehr Zucker reinmachst und dann die Säure mit diesem ganz eigenen Geschmack vom Rhabarber hast und den Rhabarber dann einfach so ein bisschen klein schnibbelst, dann ist das so geil über so einer Burrata oder über so einem Salat oder sowas, weißt du, oder auch einfach mit so einer richtig schönen, dicken Scheibe Bergkäse oder sowas.
Ja.
Anstelle von einer Gewürzgurke, weißt du, nimmst du einfach so eine geile Rhabarberstange da drauf. Lecker.
Ja. Oh, lecky. Fantastisch.
Ja, wie geht's weiter bei dir?
Meine Nummer 2 ist leider irgendwie auch ähnlich zu der Nummer 3, aber ich crave es richtig dolle auch und es ist ein ganz klassischer Crumble. Ich liebe Rhabarber-Crumble mit so Haferflocken-Crumble oben drauf.
Ja, ja, ja.
Warm mit Vanilleeis. Ich kann es nicht abwarten.
Ja.
Ich finde, Rhabarber ist wirklich eines der besten Obstgemüse, die man für so einen Crumble haben kann.
Ja, oh. Wirklich. Also da kann auch ein Apfel oder sowas nicht mithalten. Ich finde auch geil die Konsistenz, die Rhabarber bekommt in einem Crumble, weil das unten dann so richtig sapschig ist, weil der ja schon teilweise auch sehr
so
weich
zerfällt,
wird. Ja, genau. Oh, toll. Finde ich sehr geil. Meine Nummer 2 ist was, was ich finde, das ist dieses süß-saure Zusammenspiel. Das ist perfekt. Es gibt, finde ich, kein perfekteres Zusammenspiel, als wenn du ein Pavlova hast.
Mhm.
Einen richtig knallsüßen Baiser sozusagen. Schlagsahne, vielleicht ganz bisschen Vanille oder so und dann ein Rhabarberkompott.
Oh.
Bisschen Tonkabohne oder sowas noch und dann das Ganze zusammen.
Fantastisch.
Oh, das ist
weil
ja
das
einfach
Geile
nur
ist ja bei Rhabarber, du kannst so gut mit Süße arbeiten.
Ja.
Weil nimmt, der braucht das.
Ja.
Der braucht richtig Süße, um scheinen zu können.
Ja.
Also wenn man es im Süßen verarbeitet. Und da ist ein Pavlova natürlich das Beste.
Ja.
Weil das ist so süß.
Das ist so süß. Oh, das finde ich macht so Spaß, ey.
Ja. Oh, lecky. Mm. Also meine Nummer 1. Und ich wurde sowas von geinfluenced auf Social Media.
Aha.
Ich habe ein Rezept gesehen von Dinner by Ben. Ben Lippitt heißt der. Ich glaube, der kommt aus der UK. Und der hat pochierten Rhabarber gemacht. Und ich weiß, pochierter Rhabarber an sich alleine, das ist jetzt sehr lecker. Aber zusammen mit einer Panna Pudding. Also er hat sie Panna Custard genannt.
Ja.
Ein Mix zwischen Pudding und Panna Cotta.
Ich hab's auch gesehen.
Und ich war so, oh mein Gott, ich will das. Ich liebe ja Pudding. Ich liebe Panna Cotta. Ich will Panna Pudding essen.
Wie geil ist
das? Das ist jetzt
es?
Meine deutsche Übersetzung dafür.
Panna Pudding. Ich hab das auch gesehen, aber ich hab's nicht mit meiner Nummer 1 verknüpft, weil meine Nummer 1 ist Vanillepudding mit Rhabarbersoße und Erdbeerkompott.
Ja, bitte.
Es ist einfach, du warst beim Crumble schon sehr nah dran, weil diese Vanillesoße, ja, so eine, und zwar eine dicke. Oder, oder halt wie bei mir jetzt Vanillepudding. Oder ein Panna-Pudding.
Panna-Pudding. Es ist halt ein Pudding, aber mit, Gelatine nochmal drinne.
Ach so,
genau,
ja.
Oder eine Panna Cotta mit Eigelb. Also so ein, wirklich so ein Mix, der noch richer und noch gehaltvoller
oh mein
und noch
Gott.
Fetter ist und noch vanilliger und
eigentlich
so.
Müsste man
ich
noch so ein
so
Panna Pudding Curd machen, weißt du? Noch mit Butter montieren.
Oh mein Gott.
Jesus, ja.
Oh.
Und ich finde auch, Rhabarber und Erdbeeren ist auch einfach ein Match made in heaven. Und ich habe mal... Ja. Zu Corona-Zeiten habe ich ja noch hier Rezeptheftchen gemacht. Und da habe ich nämlich auch ein Rezept gemacht, Vanillepudding mit Erdbeer-Rhabarber-Kompott. Das ist so lecker. Oh, so ein selbstgemachter Vanillepudding mit einem sehr, sehr hohen Sahneanteil.
Ja.
Und sehr wenig Milch.
Ja.
Das ist doch einfach nur, Das ist doch einfach, ist einfach nur herrlich. Göttlich.
Ja. Ich habe da so Bock drauf. Oh mein Gott.
Ja.
Ich finde ja auch immer geil, wenn du so Rhabarber pochierst und dann bleibt halt der Sud übrig oder Rhabarber mit Erdbeeren zusammen. Dann kannst du das für die perfekte Schorle benutzen. Oh. Das ist der perfekte Sirup. Mm.
Lecker.
Zitrone, Sprudelwasser, Eiswürfel. Bestes Getränk.
Freue ich mich doch schon sehr drauf.
Oh, ich habe Hunger.
Ja, ich auch. Komm, schnell noch ein Bier.
Feierabendbier.
Schnell noch ein Bier. Ich habe Hunger. Ey, ich muss gleich fahre ich in die Stadt.
Ich dachte, du also, bist schon in
der
Stadt.
In Berlin gibt es das ja nicht so wirklich, aber man muss sich ja immer seine Stadt raussuchen, wo man hin muss. Aber ich habe einen neuen coolen Job und wenn die Folge jetzt rauskommt, dann ist auch quasi der erste Part meines Jobs, habe ich dann schon gepostet.
Nice.
Und ich mache eine coole Uniqlo-Kampagne.
Geil.
Ich bin jetzt also ein Fashion-Girly.
Du bist ein Fashion-Girl.
Und da muss ich jetzt mal meine ersten Outfits mal zusammenstellen. Und da freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Und da werde ich jetzt gleich in die Stadt fahren. Und dann werde ich mir noch ein neues Paar Schuhe kaufen. Ich will mich unbedingt ein paar Loafer haben. Ein paar Schöne für den Frühling. Das ist wichtig, glaube ich.
Das ist wichtig.
Und dann packe ich meine Sachen, da fahre ich in Storage, packe da meine wahrscheinlich total verkommenen Dahlienknollen ein, weil ich die viel zu warm gelagert habe in meinem Storage.
Oh nein.
Ja, weil ich habe ja keinen Keller, der kühl und trocken ist. Und irgendwie sind sie halt durch den Umzug da im Lager gelandet. Und jetzt habe ich ganz doll Angst, diese Kiste aufzumachen, weil entweder sind die halt viel zu früh geschossen und haben jetzt da lange Tentakeln, die gar nicht gut sind, oder sind halt vergammelt, weil es zu warm war.
Beide Szenarien wären scheiße.
Beide Szenarien sind scheiße, weil es natürlich viel Geld, was ich da rein investiert habe. Jetzt versuche ich sie aber zu retten, nehme sie mit zu meiner Schwester aufs Land und werde sie da vorziehen, damit ich sie entweder in mein Future House dann im Sommer pflanzen kann oder einfach bei meiner Schwester. Das werde ich retten und der Pizzaofen wird auch eingepackt aus dem Storage.
Geil.
Und da wird morgen die erste Pizza gebacken. Da freue ich mich richtig doll drauf.
Wird das Wetter morgen gut? Weil heute sieht es echt kalt aus, ehrlicherweise.
Es soll schlecht werden, aber ist egal.
Ach so, okay. Das ist wie beim Angrillen. Es war viel zu kalt, aber wir haben gegrillt.
Ja, ist egal.
Geil. Ja, ich werde auch gleich eine kleine Fashion-Maus. Ich werde gleich eingekleidet. Ich habe gleich ein Fitting für die XXL Küchenschlacht Aufzeichnung. Die ist nämlich nächstes Wochenende. Oh Gott, ich bin so aufgeregt, wenn ich daran denke. Mhm. Ich bete einfach nur zu Gott, dass ich in der Nacht gut schlafen kann. Dass der Kleine mich lässt. Das ist so mein größtes Horror-Szenario im Moment, ey. Genau, ich habe gleich ein Fitting, da freue ich mich schon sehr drauf, weil wir gucken, ich krieg dann so Moodboards von ihr und dann suche ich mir da was raus, aber manchmal lässt sie sich dann unterwegs auch noch inspirieren und das finde ich dann immer ziemlich cool, weil ich mag es sehr, was sie dann immer so zusammenstellt.
Ja.
Und Internorga steht an, da bin ich...
Was ist die denn jetzt genau?
Nächstes Wochenende auch. Nee, Quatsch, warte mal. Die ist jetzt gerade.
Jetzt, in diesem Moment, jetzt morgen, heute Morgen,
ja,
Samstag, Sonntag.
Richtig, Sonntag bin ich nämlich in der Jury für den Next Chef Award. Und da habe ich mich noch gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt, weil Johann Lafer hat mich eines Sonntags morgens um 9.30 Uhr im Fitnessstudio angerufen und hat mich gefragt, ob ich denn Zeit hätte an diesem einen besagten Tag. Und ich konnte mich nur daran erinnern, dass ich die letzten 2 Jahre ihm immer abgesagt habe. Und deswegen hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich gesagt habe, scheiße, ich habe jetzt wirklich keine Ausrede mehr. Das Kind ist da. Ich bin da. Und dann habe ich einfach nur Ja gesagt. Und jetzt habe ich, als ich jetzt im Urlaub war, ganz viele Infomails bekommen. Jetzt musste ich mir erstmal angucken, was ich da jetzt überhaupt zugesagt habe.
Und das ist am Sonntag, ja?
Das ist am Sonntag, genau.
Ist das teuer, so Eintritt in Internorga?
Ich kann dir auf jeden Fall ein Ticket klar machen, falls du kommen willst.
Ich überlege gerade, ob Hanni und ich nicht spontan dann zu Internorga fahren. Ich war da nämlich noch nie.
Aha, so.
Ich war noch nie auf der Internorga.
Das ist aber mal ein Besuch wert, würde ich mal sagen. Am Dienstag könntest du rein theoretisch auch kommen. Da hätte ich sogar noch Tickets. Da koche ich nämlich live.
Mhm. Um wie viel Uhr?
Um 11.30 Uhr.
Das ist doch eine Idee.
Und am Montag bin ich auch in Berlin.
Ja, und am Montag, also ich weiß ja nicht, du bist ja busy, 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 aber vielleicht können wir wenigstens mal einen Kaffee trinken oder
ja,
so.
Ja, ich habe noch nicht so richtig die Timeline im Kopf, weil ich gar nicht genau weiß, wie lange die Aufzeichnung geht. Ich nehme ja einen Podcast auf mit Evelyn für alle meine Eltern.
Hä, aber wir haben doch gesagt, wir wollen zum Lunch ins Grill gehen, oder?
Ja, ich
das kannst du mal anfragen.
Ja, ich schick dir gleich mal. Das wäre natürlich crazy. Vielleicht
gibt's, dass wir hier einfach unseren Kalenderplan in der normalen Folge.
Das Gute ist ja, wenn das ausgestrahlt wird, ist es alles schon passiert. Das lieben wir am allermeisten. Du, ich muss jetzt auch mal einsteigen hier in mein Homeoffice und das jetzt alles mal sortieren, ja. Und dann melde ich mich gleich bei dir, okay?
So machen wir das. Okay.
Tschüss, liebe Scream Team.
Ein Podcast mit Hannah und Zora.